Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Weiter geht die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, und es folgt Episode 55. In Folge 5 wird nun mit Teil 2 der Beitrag Logistik erleben, unkonventionelle Lösungen, Geschichten aus meinem Leben in der Logistik in den 1970er und 1980er Jahren fortgesetzt. Es geht noch einmal um einige Anekdoten und den Spaß, den wir im Kollegenkreis hatten, denn Arbeit war nicht alles für uns, wir wussten auch zu leben. So funktionierte Spedition in den goldenen manuellen Jahren, als Logistik noch handgemacht wurde. Es war die Zeit der individuellen Freiheit, als man Stress noch durch Fun kompensierte und nicht in genormten, standardisierten Strukturen arbeiten musste. Es war aber auch die Zeit der Gegenkultur, des Hippie-Movements und des Aufstiegs verschiedener Musikrichtungen wie Rock, Punk und Disco. Und es war die Zeit der Selbstverwirklichung und der persönlichen Entfaltung. Teil 3 von Logistik erleben, unkonventionelle Lösungen, Geschichten aus meinem Leben in der Logistik in den 1970er und 1980er Jahren geht dann in Folge 5 weiter. Hier geht es dann noch einmal um einen Rückblick auf die realen Herausforderungen meines Businesslebens in den 1970er und 1980er Jahren. Es stehen meine kreativen Lösungen in der Schadenbearbeitung und meine aufregenden Aufgaben als Restrukturierer im Mittelpunkt, denn in den 1970er und 1980er Jahren waren die Lösungen von Herausforderungen oft stärker auf Kreativität und manuelle Prozesse angewiesen, da die Technologie und Digitalisierung noch nicht so fortgeschritten waren wie heute. Logistik bleibt Thema mit weiteren spannenden Geschichten aus vergangenen Zeiten. Also bleibt gespannt und einfach reinhören und viel Spaß dabei.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Thank you.
Logistik erleben, unkonventionelle Lösungen, Geschichten aus meinem Leben in der Logistik in den 1970er und 1980er Jahren, Teil 2.
Hier wird nun mein Erleben in der Logistik fortgesetzt. Es geht noch zunächst um den Zeitraum ab Mitte der 1970er Jahre. Inzwischen hatte ich einen weiteren Schritt in meiner Karriere gemacht und war nun Niederlassungsleiter einer Kraftwagenspedition im Raum Hannover. Es ging zunächst darum, die Infrastruktur des neuen Betriebes mit dem Bau einer Lager- und Umschlagshalle und einem leistungsfähigen Fuhrpark für Nah- und Fernverkehr aufzubauen. Mit mir war auch mein Kollege Hannes zu der neuen Firma gewechselt. Wir waren beide sehr engagiert und voller Tatendrang und so bauten wir dort in sehr kurzer Zeit einen aktiven Betrieb auf. Es machte durchaus Spaß, so etwas entstehen und wachsen zu sehen. Wir hatten beide nun eine Aufgabe, die uns erfüllte. Aber trotz allem Spaß am Job, sollte aber der Spaß am Leben auch nicht zu kurz kommen.
Hier dazu nun ein Auszug aus der Staffel 1, Episode 13, Folge 37.
Trotz unserer Aufbauarbeiten, trotz unserer Verantwortung, trotz unserer Entscheidungsbereitschaft, trotz des stetigen Drucks Erlöse zu erwirtschaften und Kosten im Rahmen zu halten, trotz der stetigen Bereitschaft die Mannschaft immer wieder zu motivieren, trotz alledem hatten wir auch immer noch unseren Spaß am Leben. Volker, ein abgebrochener Student der Meteorologie, arbeitete bei uns zunächst als Aushilfe am Lager. Er wohnte in Sievershausen mit seiner Frau in einer Wohngemeinschaft mit einem weiteren Paar bei einem Bauern in einem alten Bauernhaus mit großer Tenne. Ein idealer Platz für ausschweifende Fäden. Darüber hinaus hatte er Kontakte zur hannoverschen Rockszene und zu den Musikern der Band Bronx. Eine durchaus überregional bekannte Band. Die hannoversche Rockszene hatte ja mit Bands wie Jane, Eloy und vor allem den Scorpions durchaus internationales Format. Die Musiker von Bronx erschienen dann regelmäßig dort auf dem Bauernhof und so starteten dann dort auch immer sehr nachhaltige Fäden, mit Musik und illustren Gästen. Es war genug Platz dort auch zum Übernachten. Ich wohnte inzwischen aber mit meiner Familie in Hemelerwald, der Ort auf der anderen Seite der Autobahn. Also, grundsätzlich hatte ich es nicht weit nach Hause. Hannes blieb nach solchen Fäden dann dort auf dem Bauernhof, und soweit es nicht Wochenende war, kam er dann von dort direkt in die Firma. Es galt auch weiterhin das bekannte Motto, wer hart feiert, kann auch hart arbeiten. Auch der Kontakt zu den Kollegen aus der alten Firma war nicht abgebrochen. Wir trafen uns immer noch regelmäßig und mit einigen kegelten wir auch einmal monatlich. Durch das regelmäßige Kegeln und das Einzahlen in die Kegelkasse wurden dann auch Kegelfahrten organisiert. Eine solche Kegelfahrt führte uns auch in das Sporthotel in Schulenberg-Harz. Ein Hotel mit Sauna, Schwimmbad und Tennisplätzen und einer geräumigen Bar. Die Bar war unser Treffpunkt und Hauptanlaufpunkt. Unser Spezialdrink war damals ein Shot Calvados auf Zuckerwürfel. So standen wir öfter um den Bartresen herum und es gab eine Runde nach der anderen von diesen Shots. Auch Hannes stand dabei im Bademantel, weil er gerade direkt aus dem Hallenbad gekommen war, aber sich keine Runde entgehen lassen wollte. Die Post ging wieder einmal richtig ab. Nun schloss sich an den Bartresen auch das Restaurant an, also ein offener Bereich. Am Tresen befanden sich auch weitere Gäste, überwiegend aus dem Ruhrgebiet. In dem Sporthotel stieg damals auch regelmäßig die Mannschaft von Schalke 04 zum Trainingslager ab. Während wir nun im Eilverfahren eine Runde Calvados nach der anderen verköstigten, löste sich bei Hannes so langsam der Knoten des Gürtels seines Bademantels, was er und auch wir zunächst so auch nicht mitbekamen. Irgendwann hatte sich der Gürtel ganz gelöst und so langsam öffnete sich dann auch der Bademantel. Hannes war es aber wohl nicht so ganz bewusst, dass er vorher bereits die nasse Badehose ausgezogen hatte. Irgendwann, nach weiteren Runden stand er dann blank mit offenem Bademantel am Tresen, ohne aber selbst wahrzunehmen, dass die Badehose fehlte. Nun war es zunächst auch so, dass die Sicht für die meisten Gäste auf Hannes Gesamtstatur durch den Bartresen, der im rechten Winkel verlief, verdeckt war. Auch wir anderen waren mehr auf die Shots fixiert als auf Hannes offenen Bademantel. Allerdings war unsere Wahrnehmungsfähigkeit auch schon etwas eingetrübt, die von Hannes allerdings auch. So trat er dann auch unbewusst ein paar Schritte an die Seite, dass die Gäste an der Längsseite des Tresens, Gott sei Dank alles Männer, in schallendes Gelächter ausbrachen. Auch wir auf unserer Seite des Tresen sahen nun Hannes mit seinem offenen Bademantel dort freudig sein Glas erhebend, allen zuprostend und in Unkenntnis der tatsächlichen Situation fröhlich mitlachend. Am nächsten Morgen wurde Hannes dann von einigen der anderen Gäste mit der Bemerkung begrüßt, dass er mit der Nummer von gestern Abend auch im Zirkus auftreten könnte, wobei sich dann noch weitere Sprüche nach Ruhrpottart anschlossen. Er war jedenfalls für den Rest des Aufenthalts die Attraktion im Sporthotel. Am nächsten Abend kamen Henning und ich dann auf die Idee, im Ort auch einmal nach einer anderen Location zu schauen, wo man vielleicht auch nochmal hingehen könnte. Der Ort Schulenberg bzw. Oberschulenberg ist erst Mitte der 50er Jahre entstanden, als im Tal die Uckertalsperre erbaut wurde und die Bewohner von Unterschulenberg umgesiedelt werden mussten, weil der Ort dann in der Talsperre versank. Das Hotel lag ganz oben im Ort und von dort führte eine Straße den Berg hinab durch die Gemeinde. Eigentlich war da überhaupt kein weiteres Leben auf der Straße und im Dorf. Jedoch sahen wir ziemlich weit unten an der Straße ein rotes Licht. Tageslicht, offensichtlich eine Reklamebeleuchtung, was uns vermuten ließ, das könnte sich um so etwas wie eine Nachtbar handeln. Das mussten wir uns nun genauer anschauen und machten uns zunächst auf den Weg die Straße hinab. Hinter uns ging dann doch noch eine Person in der Uniform der Freiwilligen Feuerwehr. Er muss wohl unser Fabulieren von einer Nachtbar mitbekommen haben, man konnte irgendwie vernehmen, dass er sich darüber amüsierte. Nachdem wir nun schon ziemlich weit im Berg hinunter waren, kamen wir dem roten Licht immer näher und man konnte schon unscharf erkennen, dass sich darauf ein Schriftzug befand, was uns in unserer Vermutung weiter bestärkte. Wir hatten schon den Plan, die anderen dann sofort dazu zu holen, wenn wir dort einkehrten. Endlich waren wir in Sichtweite und konnten nun den Schriftzug lesen, Toto Lotto. Das war's dann mit dem weiteren Nachtleben in Schulenberg. Damit aber noch nicht genug der Demütigung, jetzt mussten wir auch noch den ganzen Berg wieder hoch zum Hotel.
Arbeiten und Leben, das ging noch in den 1970ern. Aber es ging auch offizieller und seriöser mit Teambuilding, dazu noch ein exemplarisches Beispiel aus der Staffel 1, Episode 14, Folge 38.
Hannes und ich dagegen bewiesen in unseren Jobs, was möglich ist, wenn man Visionen hat und damit Ziele verfolgt. Unsere Betriebsstätte wuchs immer mehr. Wir konnten auch immer mehr Kunden in der Region von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen, womit auch die wirtschaftliche Basis sich immer weiter verbesserte. Sowohl auf der Linie nach Rhein-Ruhr als auch nach Berlin erreichten wir immer bessere Auslastungen. Gerade im Berlin-Verkehr konnten wir Marktanteile gewinnen. Der Berlin-Verkehr war damals schon etwas Spezielles, nicht nur durch die Transitbestimmungen. Auch die Güterströme waren nicht synchron. Durch die Insel und Versorgungslage der Stadt wurden mehr Waren dorthin transportiert als rausgingen. Insofern brauchte man schon direkt vor Ort in West-Berlin einen Standort mit einer leistungsfähigen Organisation, um die ausgehenden Güter zu akquirieren. Und unser Unternehmen gehörte dabei durchaus auf unseren Linien zu den bestausgelasteten. Irgendwann wurde dann auch einmal ein gemeinsamer Betriebsausflug mit den Mitarbeitern des Stammhauses aus Mettmann und unserer Niederlassung zu unserem Standort in Berlin organisiert, und zwar an Pfingsten, damit wir genug Zeit für einen schönen Aufenthalt dort hatten. An einem Freitagnachmittag ging es dann los. Wir von unserer Niederlassung flogen aus Zeitgründen mit Panem ab Hannover-Langenhagen nach Berlin-Tegel. Unsere Berliner Kollegen hatten ein umfangreiches Besichtigungsprogramm erstellt. Ich war vorher schon des Öfteren in West-Berlin gewesen. Während meiner Bundeswehrzeit gab es stark subventionierte Flüge für uns, da wir als Angehörige der Bundeswehr die Transitwege ja nicht benutzen dürften. Das habe ich damals 3-4 Mal ausgenutzt. So war mir einiges von Berlin schon bekannt. Unter anderem hatte ich dort auch ein Konzert von Neil Diamond in der Deutschlandhalle gesehen, den ich übrigens auch vor dem Konzert bei einer Besichtigung der Mauer und Grenzanlagen am Potsdamer Platz persönlich getroffen hatte. Allerdings war ich noch nicht in Ost-Berlin gewesen. Diese Gelegenheit hatten wir jetzt. So sind wir dann mit einem Besuchervisum über den Grenzübergang Friedrichstraße nach Ost-Berlin. Unser Berliner Kollege, der die Führung organisiert hatte, musste einen anderen Übergang benutzen und wir haben uns dann am Roten Rathaus in der Nähe vom Alexanderplatz wieder getroffen. Da er in Ost-Berlin aufgewachsen war, hat er uns das eine oder andere dort in der Umgebung mit neuer Wache, unter den Linden, Palast der Republik gezeigt. Immer wieder wurden wir, als Westtouristen erkannt, auf Geldumtausch angesprochen. Wir selbst mussten ja bei der Einreise auch 10 deutsche Mark 1:1 in Mark der DDR umtauschen. Auf der Straße wurde damals 1:4 angeboten, war aber gefährlich, da strafbar. In einem Café neben dem Roten Rathaus sind wir dann auf eine Tasse Kaffee eingekehrt. Da der Ober uns ebenfalls sofort als Westtourist ausmachte, bekamen wir auch Filterbohnenkaffee und sogar Cognac. Beim Bezahlen dann spekulierte der natürlich auf Westgeld, aber wir mussten ja unser DDR-Geld loswerden, was ihn dann nicht gerade freundliche Worte entlockte. Zum Mittagessen kehrten wir im Nikolaiviertel in die Zillestuben ein. Dort gab es eine reichhaltige Speisekarte. Jedoch bei unseren Bestellungen von Schnitzel bis Gulasch hörten wir dann immer nur, ist aus, ist aus, ist aus. Was es dann letztlich zu essen gab, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendetwas ganz Einfaches war es wohl und es war das einzige Gericht, was es überhaupt gab. Am Abend waren wir dann wieder zurück in West-Berlin und es ging in eine Diskothek, die damals größte und angesagteste überhaupt. Stargast des Abends war Amanda Lear, die Disco Queen der 1970er schlechthin. I shall be difficult to find. So follow me, just follow me. Natürlich waren wir männlichen Anwesenden stark darauf fixiert, die Androgynie festzustellen, die dieser Person als Image ja anhaftete. Aber für uns war es in der Nacht in Berlin einfach nur eine bezaubernde Frau und Sängerin. Am nächsten Tag gab es dann am Wannsee auf einem PKW von unseren Berliner Kolleginnen kredenzte Häppchen und Sekt und anschließend die große Wannsee-Rundfahrt mit dem Schiff. Nach einem gemütlichen Zusammensein am Abend ging es dann am nächsten Tag wieder nach Tegel und mit dem Flieger durch den Luftkorridor zurück nach Hannover bzw. Sievershausen. Die ganze Diese Veranstaltung gestaltete sich so dann tatsächlich unter dem Begriff Teambuilding. Damit wurde auch erreicht, dass man sich gegenseitig besser einordnen und verstehen konnte, was gerade für die Prozesse, die wir jeden Tag in Gang setzen und vor allem gegenseitig koordinieren mussten, besonders wichtig war. Und tatsächlich, die täglichen Abläufe danach wurden wesentlich flüssiger, weil man wusste, mit wem man zu tun hatte und nicht erst lange Erklärungen über das Tun und Handeln abgeben musste. Es war somit auch leichter, den Gedankengängen des anderen zu folgen, eben, just follow me.
Wohlgemerkt, das war alles Mitte 1970, als das Leben noch analog war und die Verständigung im Geschäftsleben noch nicht nur über Anglizismen erfolgte, was leider auch zur Verdrängung traditioneller deutscher Begriffe und einer möglichen Verarmung der Sprache führt.
So funktionierte Spedition in goldenen, manuellen Jahren, als Logistik noch handgemacht wurde. Diese 1970er Jahre waren von einem Gefühl des kulturellen Wandels und der Aufbruchstimmung geprägt. Es war eine Zeit, in der gesellschaftliche Normen in Frage gestellt und neue Ideen in Kunst, Musik und Mode gefeiert wurden. Es war die Zeit der individuellen Freiheit, als man Stress noch kompensieren konnte und nicht in genormten, standardisierten Strukturen arbeiten musste.
Logistik erleben, unkonventionelle Lösungen, Geschichten aus meinem Leben in der Logistik in den 1970er und 1980er Jahren, Teil 3.
Teil 2 meiner Reise durch die 1970er und 1980er Jahre in der Logistik war ja vor allem den unterhaltsamen und kuriosen Erlebnissen mit den Kollegen gewidmet. Die Atmosphäre war geprägt von den Anekdoten und Geschichten. Doch nun wird es Zeit, den Blick zu schärfen und noch einmal tiefer in die ernsthafteren Seiten der beruflichen Reise einzutauchen. In Teil 3 von Logistik erleben unkonventionelle Lösungen wird noch einmal Rückblick auf die realen Herausforderungen meines Businesslebens in den 1970er und 1980er Jahren geworfen. Hier stehen nun meine kreativen Lösungen in der Schadenbearbeitung und meine aufregenden Aufgaben als Restrukturierer im Mittelpunkt. Dazu gibt es dann hier entsprechende Auszüge aus den jeweiligen Episoden der vorhergehenden Staffeln. Es begann, dass ich dann 1974 befördert wurde und auch die Schadenabteilung übernahm.
Dazu hier ein Auszug aus Staffel 1, Episode 13, Folge 35.
Das Jahr 1974 brachte dann für mich auch beruflich eine Veränderung. Ich wurde nun zum Stellvertreter des Hauptabteilungsleiters Nationale Spedition ernannt und übernahm auch die Schadensabteilung. Das war nun eine kreative Aufgabe, raus aus der Tagesroutine. Gut, als stellvertretender Speditionsleiter hatte ich dann doch mehr Aufgaben, als es eigentlich vorgesehen war. Der Hauptabteilungsleiter, der Dicke, wie wir ihn nannten, hatte die Eigenschaft, sich immer rechtzeitig abzusetzen, wenn irgendwo Probleme lauerten. Wenn er während der Dienstzeit plötzlich seine Sachen packte, weil er vermeintlich etwas zu erledigen hatte, dann konnte man schon ahnen, dass irgendwo wieder etwas schief läuft im Speditionsbetrieb. Er hatte dafür ein ausgeprägtes Gespür, und so blieb das dann meistens bei mir, solche Dinge zu klären. Allerdings war die Aufgabe in der Schadensabteilung da schon wesentlich interessanter. Da musste man schon sehr kreativ sein, um Vorgänge gegenüber den Versicherern, aber auch den Kunden zu vertreten. Es ging auch immer wieder um spannende Rechtsfragen. Alles etwas, was mir eigentlich lag und meiner Inspiration und Interpretation sehr entgegenkam. So gehörte dazu auch eine gewisse Portion Fantasie, um Fallkonstruktionen zu entwickeln, damit gewisse Schäden auch abgewickelt werden konnten. Zur damaligen Zeit lief ja in der Spedition alles noch über reine manuelle Tätigkeiten. Auch waren die Verpackungen der Güter noch nicht entsprechend beschädigungsresistent. Ebenfalls war die Palettierung noch nicht so weit entwickelt, so dass viele Güter noch einzeln verladen wurden. Die Sendungsverfolgung gab es so auch noch nicht, es wurde noch per Ladelisten verladen, was auch immer wieder zu sogenannten Fehlverladungen führte. Die Faktoren, die in einer Spedition zu Schadenereignissen führten, waren mannigfaltig. Nicht immer waren Schadenereignisse auch wirklich nachvollziehbar. Dort brauchte man dann eben die Kreativität. Wie gesagt, eigentlich etwas, was mir durchaus lag. Meine Schadenregulierungsquote war dann auch ziemlich hoch, was insgesamt die Versicherer nicht so sehr erfreute, weshalb es immer wieder zu Gesprächen mit diesen kam. Nun beförderten wir auch dort sehr schadenanfällige Güter wie Teppichbodenrollen. Da passierte es schon oft, dass beim Entladen oder Verladen mit dem Dorn des Gabelstaplers die ersten Lagen beschädigt wurden, so dass diese Rollen dann nicht mehr an die Empfänger geliefert werden konnten. Die wurden dann Schadenware, wobei wir dann versuchten, die beschädigte Ware im Notverkauf selbst zu veräußern, um mit den Erlösen die Schadenssumme für die Versicherer zu mindern. Diese Aufgabe hatte Raimund aus unserer Firma übernommen, der sich sehr schnell einen ziemlich großen Abnehmerkreis dafür aufgebaut hatte. Da ich die Regulierungsabwicklung vornahm, hatte ich auch Einfluss auf die Preise und so entwickelte sich so unter der Hand ein sehr lukratives Geschäftsmodell für uns beide daraus. Die Spanne zwischen den Versicherungserlösen für die Schadenware und dem Endverkaufspreis war insoweit nicht unbeträchtlich. Das war dann mal wieder eine Aufgabe, die meiner Kreativität und meinen Neigungen durchaus entsprach. Die Umsätze, die die Teppichbodenhersteller aus Hameln, Gerden und Einbeck so an uns jährlich für die Schadensware fakturierten, brachten uns dort schon fast in den Rang von Premiumkunden. Es war im Grunde Win-Win-Win für alle. Die Versicherer bekamen Schadenverwertungserlöse, die Hersteller machten mit der Ware doppelte Umsätze, für die Firma wurde der Schaden unkonventionell abgewickelt und Raimund und ich bekamen unseren Aufwand für den Aufbau eines Schadenverwertungssystems auch entsprechend vergütet. Und da es ja auch keine Verlierer gab, konnte man diese Abwicklung letztlich auch durchaus als legitim betrachten. Aber das ist dann immer eine Frage des jeweiligen Standpunktes.
Ja, das war sie, die gute alte analoge Zeit, als man noch Ideen und Kreativität in so ein Geschäft einbringen konnte. Es war alles noch dynamisch und nicht so statisch.
Ich hatte ja dann Mitte der 1970er Jahre eine Position als Niederlassungsleiter übernommen, die sich dann Ende 1970 nicht so entwickelte, so dass ich über einen Headhunter eine neue Stelle suchte.
Hierzu nun ein Auszug aus Staffel 1, Episode 14, Folge 40.
Bereits nach kurzer Zeit bekam ich von dort eine Stellenausschreibung für die Position eines Geschäftsführers eines Tochterunternehmens einer Osnabrücker Spedition in Wunstorf bei Hannover. Die Tochterfirma war als Industriespedition, ohne eigenen Fuhrpark, für einen großen Baustoffhersteller tätig, der ebenfalls Mitgesellschafter des Unternehmens war, und besorgte dort die gesamte Transportabwicklung inklusive der Importe der Rohstoffe aus Kanada, Südafrika und der damaligen Sowjetrepublik Litauen. Insgesamt ein weitaus größeres speditionelles Spektrum als ich es bisher hatte. Ich bewarb mich also auf diese Stelle und bekam dort auch einen lukrativen Vertrag einschließlich Firmen PKW. Somit kündigte ich in Sievershausen und trat eine neue interessante und herausfordernde Aufgabe an. Hannes blieb dort, er wollte erst einmal die neue Situation abwarten. Mit neuer Motivation und neuer Lebensplanung begann nun eine neue Lebensphase, die mir auch ein Stück der beruflichen, aber auch privaten Freiheit und Unabhängigkeit zurückgebracht hatte. Meine neue Position beinhaltete insgesamt sehr vielfältige Aufgaben, von der Budgetierung, den Verträgen und Leistungsofferten für den Kunden, über die Verträge mit den Frachtführern, sowie der Aushandlung der Frachtverträge mit den Reedereien, Verfrachtern und allen weiteren Beteiligten für die Rohstofftransporte über See und mit Binnenschiffen, bis hin zu allen rechtlichen Dingen, insbesondere auch der Verträge mit den Versicherern. Ein sehr anspruchsvoller Aufgabenbereich. Mehr administrative, planerische und strategische Aufgaben als die dispositiven, akquisitorischen und rein praktischen Aufgaben in einer Kraftwagenspedition. Darüber hinaus gab es mehrere Niederlassungen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern und Tochterunternehmen in Frankreich und England, sowie auch Drittgeschäft. Zudem wurde ich dann auch noch in die erweiterte Geschäftsführung des Mutterunternehmens in Osnabrück berufen. Dort übernahm ich hauptsächlich Aufgaben der Restrukturierung. Diese Aufgaben führten mich dann auch einige Monate nach Telford West Midlands in England, um dort den weiteren Ausbau des Standortes zu begleiten. Ebenfalls für mehrere Wochen war ich dann zur Planung der zu übernehmenden Transportabläufe durch unser Mutterunternehmen für einen der weltweit größten Hersteller von Baustoffen auf Holzbasis in Salzburg, Österreich und in Steinheim tätig. Alles sehr komplexe Lösungen, die da erarbeitet werden mussten. Zu dem Osnabrücker Mutterunternehmen gehörten darüber hinaus auch noch Reisebüros.
Neue Aufgaben, neue Herausforderungen, neue Ansprüche.
Und Aufgaben und Herausforderungen gab es reichlich, und so kam es dann auch zu einem Taskforce-Einsatz, der viel Aufwand und viel Einsatz und Initiative mit sich brachte.
Deshalb hier der Auszug aus Staffel 2, Episode 17, Folge 5. Stimmung mit Wendehals.
Das Jahr 1982 verlief dann zunächst einmal weiter im gewohnten Rhythmus. Beruflich stand dann allerdings so ab Spätsommer wieder ein Taskforce-Einsatz für mich an. Unsere Muttergesellschaft hatte anderthalb Jahre zuvor eine neue Niederlassung in Krefeld eröffnet. Basis dafür war ein Angebot einer Person, die für eine Spedition in Duisburg arbeitete und die, wie auch immer, seinerzeit angeboten hatte, mit einigen Mitarbeitern und einem lukrativen Kundenstamm in unser Unternehmen zu wechseln. Dafür brauchte man aber Büro- und Lagermöglichkeiten im Raum Duisburg-Krefeld. Unser geschäftsführender Gesellschafter hatte seinerzeit die Immobilie einer ehemaligen Gebäckfabrik in Krefeld-Linn wohl irgendwie auf dem Schirm, so dass er die Immobilie kaufte und mit der Person das Geschäft dann dort in Krefeld machte. Bei dem Lager- und Distributionsgeschäft handelte es sich um Spirituosen. Und zwar hatten sich damals verschiedene Spirituosenhersteller zu sogenannten Lager- und Versandgemeinschaften zusammengeschlossen, die dann die Distribution ihrer Produkte gemeinsam an einen Auftragnehmer übergaben. Für so eine Gruppe waren wir unter anderem nun dort in Krefeld tätig. Ich hatte die Immobilie vorher bereits gesehen und eigentlich war mir klar, dass die für so ein Geschäft vollkommen ungeeignet war. Hatte seinerzeit meine Bedenken zwar einmal kurz vorgetragen, aber da in Osnabrück alle so euphorisiert waren von diesem Geschäft, wollte ich auch nicht weiter als Bedenkenträger auftreten, zumal ich auch nicht bis dahin direkt involviert war. Auch die Person, die dieses Geschäft dort eingebracht hatte, habe ich kennengelernt. Also so eine Art Superverkäufer, der mit Ruhrpotslang alles kleinquatschte, für den es nichts gab, was nicht ging, der mit allen so gut Freund war, Dutzkumpel und allzeit bereit. Der hatte alle Geschäfte gemacht, die man sich vorstellen konnte, hat Stahlladungen mit 45 Tonnen auf einem 30-Tonner LKW verkauft. Seine Kalkulationen basierten immer nur auf Tonnen und Masse. Maßeinheiten wie Kilogramm oder Karton kannte er nicht. Und nun lief dort in Krefeld alles aus dem Ruder. Die Lagerung erfolgte auf drei Ebenen, alles über Fahrstuhl. Allein die Wartungs- und Betriebskosten der bereits sehr alten Fahrstühle verzehrten schon fast die gesamte Marge. Dann ein enormer Personalaufwand, da das Gebäude verwinkelt war mit sehr vielen Stützpfeilern. Es handelte sich um eine ehemalige Produktionshalle mit einer lichten Höhe von maximal 3,20 Metern. Da keine sortenreine Lagerung so möglich war, war der Zeitaufwand für die Kommissionierung ebenfalls sehr hoch, was zusätzliche Manpower erforderte. Zudem kam es aufgrund der Unübersichtlichkeit der Lagerplätze zu einer hohen Fehlerquote, was wiederum die Kunden sehr stark verärgerte und zusätzlichen Aufwand für kostenlose Ersatzlieferung generierte. Auf dem Höhepunkt des Chaos hat sich dann der große Macher abgesetzt, so dass ich nun dorthin beordert wurde, um zu retten, was nun noch zu retten war. Als erstes galt es, das Lagergeschäft schnellstmöglich zu beenden. Dazu empfahl ich alle Lagerverträge zum nächsten Termin zu kündigen. Eigentlich eine Maßnahme, die kein Spediteur macht, meistens ist es ja umgekehrt. Aber hier gab es keine Alternative. Dieses Chaos war anders nicht mehr in den Griff zu bekommen. Ich bin dann zu allen Herstellern mit einem Kollegen aus Osnabrück gemeinsam gefahren und wir haben dort die Situation leider so darstellen müssen. Auf der anderen Seite war man natürlich nicht erfreut, was dann wiederum dem Sprecher dieser Versandgruppe, wie sich hinterher herausstellte, natürlich ein Dutzfreund des großen Machers, auch seine Position kostete. Trotzdem galt es nun während der Kündigungsfrist, die immerhin noch 6 Monate betrug, unseren Verpflichtungen weiterhin nachzukommen, was nochmals richtig Geld kostete. Wir zogen dann aus allen anderen Niederlassungen noch gewerbliches Personal zusammen, die uns dort unterstützten, denn es galt noch das gesamte Weihnachts- und Silvestergeschäft, also die Hochsaison des Spirituosenhandels, abzuwickeln. Der Hotelier in Krefeld-Linn und seine beiden Söhne wurden dann auch gute Freunde von mir. Über 6 Monate so ein Kontingent hatten die auch da nicht alle Tage. Daneben galt es auch die anderen Geschäfte zu optimieren. Es waren hauptsächlich Stahltransporte, die man von Krefeld aus abwickelte. Und zwar für Stahlhändler im Raum Frankfurt und Mannheim. Solche Transporte mit derartigen Überladungen und Falschtarifierungen mussten natürlich sofort eingestellt werden, zumal inzwischen da auch die Bundesanstalt für den Güterkraftverkehr, BAG, wie das Amt seinerzeit noch hieß, geprüft hatte und erhebliche Tarifverstöße festgestellt wurden. Ich habe dann zunächst mit einem Disponenten aus Krefeld die Kunden in Frankfurt und Mannheim besucht und dort klargestellt, dass sich in der Organisation und Abwicklung dieser Transporte etwas ändern muss und auch preislich dafür neue Offerten vorgelegt. Etwa die Hälfte der Kunden hat ihm zugestimmt, die andere Hälfte ist abgesprungen. Angesichts des Bußgeldes, was die BAG uns wegen der Tarifverstöße auferlegt hatte, ein durchaus zu verkraftender Verlust. Trotz dieser recht stressigen Bedingungen habe ich dann von Krefeld aus zwei, dreimal die Zeit gefunden, nach Oberhausen zu fahren und dort beim Training von Rot-Weiß Hans-Jürgen Glocker zu besuchen, der nun wieder am Niederrhein spielte. Der Club hatte es wegen der Platzziffer nicht in die eingleisige zweite Bundesliga geschafft und spielte in der Amateuroberliga Nordrhein. Es war immer ein freudiges Wiedersehen, obwohl er dort wieder viel ernster und ehrgeiziger war als damals zu der Zeit beim SV Arminia Hannover und in unserer Apartmentanlage. Es waren aber schöne Erinnerungen an eine doch ziemlich unbeschwerte Zeit. Dann wieder mit den Kollegen aus Osnabrück nach Köln zur BAG und dort wegen des Bußgeldes verhandelt. Von einem Betrag im sechsstelligen Bereich konnten wir die runterhandeln auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Das war tatsächlich endlich mal ein Erfolg. Dann mit den Jungs dort das ganze Stahlgeschäft mit dem verbliebenen Kundenstamm neu organisiert und nebenbei das Spirituosengeschäft final abgewickelt. Am Ende kam dann die große Abrechnung. Es kamen die Rechnungen der Spirituosenkunden für die Inventurverluste. Und da waren sie wieder, diese Zahlen im hohen sechsstelligen Bereich. Nun war ein absoluter Fachmann für Speditionsversicherungsrecht gefragt, der diesen Komplex dann mit den Versicherern abwickeln konnte. Und wer konnte das sein? Bei der Summe haben die Versicherer natürlich erst einmal abgewinkt. Die holten dann diese Keulen raus, wie Organisationsversagen, mangelnde Sorgfalt, Verletzungen der Obliegenheitspflichten, das ganze Versicherungs-ABC. Der Chef in Osnabrück hat den Kopf in den Sand gesteckt, der wollte nichts davon hören, möglichst schnell das Thema wechseln. Der dortige Prokurist und ich, wir hatten alles an der Backe, aber natürlich auch alle Freiheiten, weil niemand uns da reinreden wollte, damit alle schön außen vor bleiben konnten. Ich hingegen bekam nun einen neuen Freund, unseren Rechtsanwalt in Hannover, mit dem ich nun diese Angelegenheit mit den Versicherern abwickeln musste. Ein sehr versierter, promovierter Wirtschaftsanwalt, der auch für das Wunsdorfer Kundenunternehmen tätig war und dort alle internationalen Geschäftsverträge aushandelte. Nachdem ich nun über 5 Monate mein Büro von Wunsdorf nach Krefeld verlagert hatte, war ich nun auch mehr im Büro unseres Anwaltes als in Wunsdorf. Das war insgesamt ein so komplexer Vorgang, eigentlich mit tausenden Geschäftsvorgängen und Aufträgen, zu denen nun die Inventurverluste zuzuordnen waren, dass das sicherlich Jahre gedauert hätte, bis man dort durch war und dieses gegebenenfalls gerichtsverwertbar aufgearbeitet hätte. Also habe ich in der Manier, wie ich es als Leiter der Versicherungsabteilung schon in meiner ehemaligen Firma seinerzeit sehr erfolgreich gestaltet hatte, die Organisationsstruktur in Krefeld so kreativ dargestellt, dass der Terminus Organisationsverschulden von den Versicherern, nachdem der Anwalt das noch juristisch verpackt hatte, nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. Mein Juristendoktor bescheinigte mir, dass er eine solche Kreativität hinsichtlich der Auslegung einer Speditionsorganisation überhaupt noch nicht kannte und er sehr viel über das Speditionsgeschäft von mir gelernt hat. Er hat mich dann auch zu einem Essen eingeladen. Damit war schon einmal der größte Brocken weggeräumt. So hatten wir auch die Versicherer wieder zu Verhandlungen am Tisch, wodurch dann auch ein Kompromiss ausgehandelt werden konnte, der uns immer noch einen oberen fünfstelligen Betrag kostete, aber 4/5 übernahmen die Versicherer. Übrigens Geschäftsführer der Schweizer Gesellschaft in Deutschland mit Sitz in Hannover, war der Schadenbearbeiter aus meiner Lehrfirma zu meiner Lehrzeit. Der kannte mich auch noch von damals. Ja, man trifft sich immer zweimal.
Es war eben immer wichtig, dass man etwas im Köcher hatte, was überraschte.
Die Fortsetzung von Logistik erleben, unkonventionelle Lösungen, Geschichten aus meinem Leben in der Logistik in den 1970er und 1980er Jahren erfolgt dann mit Teil 4 in Episode 56.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro Genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.